Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zur 16. Hörsendung von Das Abenteuer Coaching von und mit Sebastian Stockebrand. Heute sitze ich mal im Smoking vor dem Mikrofon und halte ein Glas Sekt in der Hand. Jetzt werden Sie sich fragen, warum denn Smoking und ein Glas Sekt? Naja, wir haben ein Jubiläum zu feiern. Das Abenteuer Coaching ist mittlerweile ein Jahr auf Sendung. Und da möchte ich mich natürlich für Ihre Treue bedanken, auch für die vielen Mails mit Anregungen. Und ich möchte mich auch bedanken für die tatsächlich eingegangenen besten Wünsche für die nächsten Jahre von das Abenteuer Coaching. Ja, und wo wir gerade bei dem Thema sind, diesem Dank möchte ich gleich noch eine Bitte anschließen. Ja, so sind die Coaches, machen nichts ohne Hintergedanken. Ein Blick in die Download-Statistik zeigt mir, dass das Abenteuer Coaching etwas über 94.000 Downloads zu verzeichnen hat. Also das haut mich wirklich fast um, freut mich wahnsinnig und das macht mich auch stolz. Tja, jetzt schlägt natürlich mein kleines Ex-Controller-Herz laut und schnell du-dup-du-dup-du-dup und sagt, Sebastian, das ist schon toll, aber 100.000 Downloads, das wäre doch eine richtige Nummer. Ja, daher meine Bitte, haben Sie Mitleid mit einem Ex-Controller-Herzen. Wenn Sie diese Sendung gern hören, dann empfehlen Sie mich weiter. Helfen Sie mir, die 100.000 Download-Schallmauer zu erreichen. Ja, und die ganz treuen Hörerinnen und Hörer, die Ihrem Podcast-Coach mal was richtig Gutes tun wollen, die können ja in iTunes eine Bewertung abgeben. Oder vielleicht auch eine kleine Rezension schreiben. Ja, und wer jetzt nicht weiß, welches Loblied er auf das Abenteuer-Coaching anstimmen soll, mailen Sie mich einfach an, ich schicke Ihnen dann einen schönen Vorschlag. Liebe Hörerinnen und Hörer, zur letzten Hörsendung, die Wahl der Waffen, habe ich viele Mails bekommen, und zwar zu den logischen Ebenen nach Dills. Die wurden oft kritisiert und das ist ganz interessant, die einen sagen, die genaue Unterscheidung der Ebenen sei viel zu starr und würde der Realität nicht gerecht. Und andere Hörer sind der Meinung, die Zuordnung und Definition seien einfach nicht eindeutig. Es gäbe viel zu viele Ähnlichkeiten zwischen Identität, Persönlichkeit, Motiven, Werten, Fähigkeiten und Ressourcen. Es stimmt, man kann über jede Stufe, jede Ebene und jeden für sie gewählten oder auch nicht gewählten Begriff streiten. Aber wir reden ja hier über Menschen, über lebende Systeme und nicht über Gravitation oder über die Lichtgeschwindigkeit. Lassen Sie mich meine Sichtweise mal so erklären. Die logischen Ebenen sind ein Modell mit vielen Schwächen, wie jedes Modell. Die Landkarte ist halt nicht die Landschaft. Aber es ist ein Modell mit einer Stärke für mich. Sie hat mir zu Beginn meiner Coaching-Erfahrung geholfen, Orientierung bei der Wahl der Interventionstechnik zu haben. Es ist für mich wie bei folgendem Beispiel. Schreiben Sie mal eine Definition auf, was Popmusik ist und was Rockmusik ist. Und ich behaupte, egal was Sie definieren, ich finde immer irgendeinen Song, der Ihre Definition ins Wanken bringt, beziehungsweise der nicht in Ihr Schema passt. Ich bin ja Schlagzeuger, übrigens die Drumparts zu das Abenteuer-Coaching habe ich selbst eingespielt. Und jetzt kommt der springende Punkt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man ab einer gewissen, sagen wir mal, Könnerschaft nicht mehr fragt, ist das jetzt Rock oder Pop oder Jazz und dann schematisch einen Standardrhythmus sucht, sondern man kann irgendwann sehr intuitiv den richtigen oder besser gesagt den passenden Rhythmus zu einem Song finden. Und nichtsdestotrotz ist es doch oft hilfreich, von Pop- und Rockmusik sprechen zu können. Einfach zur generellen Unterscheidung, zur Erklärung oder als Leitfaden oder sagen wir mal Leitplanke für Anfänger in der Musik. Das soll heißen, irgendwann brauchen Sie die logischen Ebenen nach Dills nicht mehr bewusst einzusetzen. Sie haben dann ein Gespür entwickelt, wo Sie in einem Coaching ansetzen können. Nach so vielen Worten zu der letzten Hörsendung, lassen Sie uns mal in das heutige Thema einsteigen. Wer bin ich? In der letzten Sendung hatte ich ja dargestellt, dass die Spitze der Pyramide der logischen Ebenen für meine Arbeit die Identität darstellt. Die, sag jetzt mal, überspitze Zugehörigkeit lasse ich ja im Business Coaching unter den Tisch fallen, da das hier um spirituelle Inhalte geht. Es geht also heute um das Thema Identität und ich zeige Ihnen schon mal eine Mini-Methode der sogenannten Biografiearbeit, also ein Tool, das an der Ebene Identität ansetzt. Ja, was hat es denn jetzt mit der Identität auf sich? Zunächst mal eine Anekdote zum Grübeln. Der weise Nasruddin geht in einen Laden und der Besitzer sagt, guten Tag, ich grüße dich. Daraufhin fragt Nasruddin, kennst du mich? Sagt der Ladenbesitzer, nein. Woher weißt du dann, dass ich es bin? Ja, so geht es uns manchmal mit uns selbst. Wissen wir, dass wir es sind? Wissen wir, wer wir sind? Nun sollte ich zunächst mal die Frage klären, was denn hinter dem Begriff Identität steckt. Naja, wie Sie bereits festgestellt haben, ich bin kein Freund davon, das Wesen einer Sache in dem Begriff oder dem Wort zu suchen, da das nur zu Definitionsstreitereien führt. Und das halte ich für wenig hilfreich. Anstatt Sie jetzt mit 20 Definitionen zu nerven, gebe ich mal eine vor, die ich für sinnvoll halte, und dann erläutere ich die noch ein bisschen. Es bleibt natürlich jedem von Ihnen überlassen, sich eine eigene Landkarte zur Identität zuzulegen. Laien würden den Begriff Identität vielleicht folgendermaßen definieren. Identität ist das, was ich als ich bezeichne. Wenn wir das jetzt wissenschaftlicher ausdrücken wollen, dann könnte man sagen, Identität ist die in mir und in der Zeit als beständig erlebte Einheit meiner Person. Es geht also um die Einheit meiner Person. Das, was wir an uns als Ganzes sehen, das, was wir als aus einem Guss empfinden. Identität ist sozusagen meine Vorstellung davon, wie und wer ich bin. Da gibt es jetzt zwei Punkte. Einmal die Konstanz, also die Beständigkeit über die Zeit, und dann die Konsistenz. Also vielleicht könnte man sagen, die Widerspruchsfreiheit, wie ich das Ganze sehe. Ich empfinde mich sozusagen als durchgängig. Dazu mal zwei Anmerkungen. Die Konstanz über die Zeit ist natürlich von mir konstruiert. Ich kann ja den 13-jährigen, pickeligen Teenager, der Sprachstörungen kriegt, wenn er die Klassenschönheit ansprechen will, nicht wirklich für identisch mit mir in meiner heutigen Lebenssituation ansehen. Aber trotzdem war das doch auch mal ich. Und schön ist doch auch, dass wir uns in unseren Werten, Verhaltensweisen, in unserem Denken und Fühlen für konsistent, also durchgängig und widerspruchsfrei halten. Im Hier und Jetzt sind wir konsistent. Wir kaufen also nur regionale Produkte, um die Umwelt zu schonen. Fliegen aber viermal im Jahr in Urlaub, weil wir ja sonst so umweltbewusst leben. Wenn Sie einen Menschen einen Tag lang begleiten, können Sie mit Sicherheit etliche Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten finden. Wir merken das noch gar nicht. Wir fühlen uns als konsistent. Es gibt ja den schönen Spruch, man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Zum einen fließt uns ja jedes Mal anderes Wasser entgegen und zum anderen, und das ist meiner Meinung nach die tiefere Bedeutung, verändern wir uns ja ständig und werden daher uns und den Fluss jedes Mal etwas anders wahrnehmen. Ja, am profansten ist doch noch Folgendes. Alle 120 Tage haben sich alle Körperzellen erneuert. Das heißt, nach 120 Tagen bin ich ja jemand ganz anderes. Aber egal, wie wir es drehen und wenden, wir nehmen uns als eine Einheit, als ein Ganzes, ein Durchgängiges wahr. Wenn wir jetzt das Thema Identität noch etwas vertiefen, dann findet man in der Literatur auch öfter den Begriff Ich-Identität. Und diese Ich-Identität ist das Surrogat aus meiner persönlichen Identität, also meinen persönlich gemachten Erfahrungen im Leben und den dadurch erworbenen Selbstbild, und meiner sozialen Identität, also meinen Verhaltensweisen, die durch Rollenerwartungen und durch Gruppenzugehörigkeiten geprägt sind, wie meine regionale Herkunft, mein Geschlecht, meine Religion, meine Schichtzugehörigkeit und so weiter. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber auf ein Dilemma möchte ich an dieser Stelle nochmal hinweisen. Als Individuum wird von uns verlangt, so zu sein wie niemand anderes, also eine unvergleichliche persönliche Identität zu besitzen. Und gleichzeitig werden wir in der Gesellschaft so behandelt, als wären wir wie alle anderen, also folgen einer sozialen Identität. Die Verkäuferin in der Bäckerei bedient eigentlich alle Kunden gleich, egal was für eine besondere persönliche Identität sie haben. Das heißt, wir Menschen verhalten uns daher einerseits so, als ob wir einzigartig wären und andererseits so, als ob wir wie alle anderen wären. Das heißt, dass wir den gegebenen Normen Folge leisten. Und das ist ein Spannungsfeld, in dem wir alle leben, das uns aber oft gar nicht bewusst ist. Wir treffen sozusagen zigmal am Tag einzelne Entscheidungen, ob wir einzigartig oder artig sein wollen. Also klare Kante oder soziale Akzeptanz. Und wir können nicht durchgängig nur eines sein. Wenn wir immer artig sind, dann gilt irgendwann der Witz: Herr Doktor, niemand beachtet mich. Der Nächste bitte. Zeigen wir aber andauernd klare Kante, sind wir so einzigartig, dass es niemand mehr mit uns aushält. Wir gehören nirgendwo dazu. Denken Sie mal an eine Führungskraft. Zum einen soll die klare Kante zeigen, eine Persönlichkeit sein, und zum anderen soll sie aber auch allen Anforderungen des Unternehmens, der Mitarbeiter und so weiter gerecht werden. Also klare Kante gegen Stromlinienförmigkeit. Wir sind also einem ständigen Spannungsfeld ausgesetzt. Man geht heute in der Psychologie auch nicht mehr davon aus, dass die Identität eine eindeutige Essenz oder ein unveränderliches Wesen beschreibt, sondern man sieht sie als ein dynamisches Selbstkonzept, das sich in lebenslanger Entwicklung befindet. Ja, da klopft doch der Konstruktivismus an die Pforte. Die Identität ist eine Landkarte, die ich von mir angefertigt habe und die ich ständig verändere. Gerät jetzt mein Selbstkonzept mal ins Wanken, so sprechen wir ja auch von Identitätskrise oder Identitätsverlust. Ich weiß dann nicht mehr genau, wer ich bin, weil ich zum Beispiel meinen Arbeitsplatz verloren habe, weil eine langjährige Ehe in die Knie geht oder weil ich eine gesundheitliche Krise erlebt habe. Schön finde ich auch folgenden Satz: Eigentlich bin ich ganz anders, wenn ich nur so könnte, wie ich wollte. Ich will noch mal auf die soziale Identität zu sprechen kommen. Ja, es gibt ein paar äußere Merkmale, die sind festgelegt. Man spricht hier auch von einer Gruppenidentität. Es geht also mehr um das Wir als um das Ich. Ich bin ein Mann, gehöre der Gruppe Mann an. Ich bin Westfale, gehöre also der Gruppe der Westfalen an. Ich bin Musikfan und ich bin Schlagzeuger, die ja übrigens immer gemobbt werden. Kennen Sie den Witz? Wie heißen die Typen, die immer bei den Musikern abhängen? Schlagzeuger. Interessant ist jedenfalls, dass für mich einige Dinge, manche Gruppenzugehörigkeiten, eigentlich völlig belanglos sind. Aber die werden mir von meiner Umwelt, von meiner sozialen Umwelt zugeschrieben und damit haben sie wieder Einfluss auf mein Selbstbild, auf meine Identität. Denken Sie zum Beispiel mal an einen Deutschtürken. In Deutschland wird ihm von den Deutschen zugeschrieben, dass er Türke ist. Und in der Türkei wird ihm von den Türken zugeschrieben, dass er Deutscher ist, vielleicht weil er nicht hundertprozentig Türkisch spricht. Wenn ich jetzt als Coach dieses dynamische Selbstkonzept der Identität mit seiner gefühlten Konsistenz und Konstanz zugrunde lege, dann entdecke ich zwei Ansatzpunkte für meine Arbeit. Erstens, ich kann durch Feedback Widersprüche aufdecken, also dem Klienten einen Spiegel vorhalten, wenn diese Widersprüche für den Klienten hinderlich zur Erreichung seiner Ziele sind. Da ist der Coach also wieder ein Verstörer, der damit neue Sichtweisen begünstigen will. Oder ich kann, wenn nötig, Konsistenz und Konstanz, sagen wir mal beständige Muster im Leben eines Menschen aufzeigen, wenn er daraus Zuversicht und Stärke gewinnen kann. Im Sinne, das habe ich doch auch schon alles mal geschafft. Oder diese und jene Situationen habe ich doch immer gemeistert. Dann wird diese Abwandlung der Identität zu einer Ressource. So, genug der Definition und der Ausführungen. Kommen wir mal jetzt kurz noch zu einer Methode, die an der Identität ansetzt. Grundsätzlich naheliegend ist ja, dass wenn man herausfinden will, wer man ist, dass man dann mal guckt, was habe ich eigentlich in meinem Leben schon so alles angerichtet. Es geht also um die Lebensgeschichte oder auch die Biografie. Und entsprechende Interventionstechniken werden unter dem Oberbegriff Biografiearbeit zusammengefasst. Das werde ich im nächsten Podcast noch genauer erläutern. Die Wecker-Methode, wie ich sie nenne, die ich Ihnen jetzt vorstelle, liefert nur einen kleinen Impuls. Nämlich den, dass der Coachee sich fragt, wo stehe ich eigentlich gerade auf der Zeitachse meines Lebens. Die Methode wird auch oft Lebenszeituhr genannt, aber ich finde Wecker-Methode besser, weil mit ihr auch oft ein Weckruf einhergeht. Sie funktioniert folgendermaßen. Malen Sie einen Kreis auf ein Blatt Papier und 12 Striche an den Rand, wie bei einer Uhr. Und dann überlegen Sie mal, wie viel Zeit auf Ihrer Uhr schon vergangen ist und wie viel Zeit Sie noch haben, wenn Sie zugrunde legen, dass das Leben 12 Stunden hat. Und entsprechend zeichnen Sie dann einen Zeiger ein. Also Beispiel, wenn meine Lebenserwartung bei 80 Jahren liegt und ich 40 Jahre alt bin, dann steht mein Zeiger auf 6 Uhr. Ihre Lebenserwartung finden Sie auf zig Seiten im Internet, zum Beispiel auf www.wie-alt-werde-ich.com. Achso, es gibt natürlich keine Garantie, dass Sie dann dieses errechnete Alter auch erreichen. Wenn Sie gern Basejumping machen, Giftschlangen und Krokodile züchten oder der Dauersieger beim Hamburger-Wettessen sind, ja, dann haben Sie etwas andere Chancen, aber prinzipiell hat jeder die Chance, dieses durchschnittliche Alter zu erreichen. Der Effekt oder Impuls dieser Methode ist jetzt, dass wenn der Coachee so auf seinen Wecker, also auf sein Diagramm guckt, er eventuell eine Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Lebensalter und dem gefühlten Lebensalter feststellt. Es ist absolut simpel. Und jetzt können Sie mit folgenden Sätzen das Ganze noch weiter vertiefen. Bitten Sie den Coachee, folgende Sätze zu vollenden. Es ist zu spät um. Es ist noch zu früh um. Es ist der richtige Zeitpunkt um. Und zu guter Letzt, ich brauche Zeit um. Aber Achtung, die Wecker-Methode bedarf einer behutsamen Heranführung an das Thema Lebenszeit durch den Coach. Der Coachee muss schon ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit haben und es ist sicherlich keine Methode für eine erste Sitzung. Der Coach muss achtsam sein, was mit dem Coachee während dieser Übung passiert. Und er sollte sich im Vorfeld ein Umfeld oder einen Schutzraum überlegen für den Fall, dass der Coachee bei der Betrachtung der Uhrzeit in eine emotional schwierige Lage kommt. Sie brauchen eine Art Fallback-Lösung, ein angenehmes Thema oder eine andere Aktivität. Ja, die 84-jährige Diva, die glücklich in ihrer glamourösen Vergangenheit lebt, sollten Sie als Coach vielleicht nicht mit dieser Methode behelligen. Ich empfehle Sie eher, sagen wir mal, zum Selbstgebrauch für Unerschrockene. An dieser Stelle sei eine Anekdote gestattet, die zwar nicht hundertprozentig passt, aber die ist einfach zu schön, um nicht erzählt zu werden. Das folgende Erlebnis hat bei mir zumindest für einige Zeit, sagen wir mal, den Einsatz der Wecker-Methode unnötig gemacht. Vor circa 5 Jahren war ich auf der Hochzeit einer guten Freundin eingeladen. Und während der Feier stand ich mit einer Reihe alter Kumpels, die ich lange nicht mehr gesehen hatte, im Foyer des Hotels und wir quatschten über die alten Zeiten. Allen ging es gut, es gab Sekt und Bier und gute Laune, alle waren gut drauf. Irgendwann gucke ich aus mir heute schleierhaften Gründen an die Decke. Die war komplett verspiegelt. Und wie ich so hochgucke, denke ich, wer sind denn die ganzen alten Männer da unten mit den Geheimratsecken, die man wohl eher als Ratsecken bezeichnen könnte, weil Geheimnis ist da eigentlich nicht mehr dran. Ich schaue wieder runter, will mit meinen Freunden weiterquatschen und dann merke ich plötzlich, das sind ja wir. Ich gucke nochmal hoch, kein Zweifel, die alten Männer mit dem ehemals vollen Haar, das sind wir und das bin auch ich. Davon habe ich mich bis heute nicht erholt. Die Wecker-Methode ist also eine Methode, um mir erstens sehr drastisch klarzumachen, dass meine Zeit begrenzt ist und zum anderen, um mich auf- und wach zu rütteln und darüber nachzudenken, was ich mit meiner verbleibenden Zeit anfangen will. Um es mal ganz einfach zu formulieren, so wie die Eisenhower-Matrix mir hilft, Wichtiges und Unwichtiges zu unterscheiden, so kann die Wecker-Methode mir helfen, Dinge abzustreifen oder hinter mir zu lassen, die ich eigentlich immer machen wollte, aber nie begonnen habe, die mir also wie ein Mühlstein um den Hals hängen. Und sie kann mir helfen, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich wirklich noch machen will und kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 16. Hörsendung von Das Abenteuer Coaching. In der nächsten Sendung befassen wir uns dann tiefer mit der Biografiearbeit und mit einer Methode, die uns helfen kann, uns selbst besser zu verstehen und daraus Kraft und Zuversicht für die Zukunft zu schöpfen. Die Shownotes zum heutigen Podcast finden Sie wie immer unter www.das-abenteuer-coaching.de. Wenn Sie Fragen haben, mailen Sie mir und bleiben Sie sich treu. Ihr Sebastian Stockebrandt.